Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Moritz Küpper, guten Abend. In der Ukraine, genauer gesagt in Charkiw, bombardiert die russische Luftflotte seit Monaten in ihrem Angriffskrieg auf das Land. Nun soll die Armee eine Bodenoffensive gestartet haben, um die Verteidigungslinie dort zu durchbrechen. Wir berichten gleich, schauen auch auf den Krieg in Nahost, im Gazastreifen, die Situation in Rafah. Auch die Konsequenzen aus einer möglichen israelischen Offensive dort, die USA beispielsweise, sie wollen dann Waffen zurückhalten. Die Debatte, sie läuft auch in Deutschland. Wir berichten. Aber hierzulande scheint auch eine andere Thematik zu eskalieren. Die Rede ist von pro-palästinensischen, von anti-israelischen Protesten an Hochschulen, in Berlin beispielsweise, auch anderswo. Aber eben in Berlin an der FU, da wurde ein solches Camp von der Polizei in dieser Woche geräumt, woraufhin nun zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler protestieren, einen offenen Brief geschrieben haben, darunter die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mithu Sanyal.
Dass jetzt die Universitätsleitung in Berlin sofort die Polizei gerufen hat, also als erstes Mittel und nicht als letztes, das erschüttert mich einfach. Und deshalb habe ich auch diesen Brief mit unterschrieben, weil ja Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht und auch Versammlungsrecht so grundlegende demokratische Rechte sind.
Hunderte Uni-Dozenten haben diesen Brief unterschrieben. In einem Land, in dem gestern bei der traditionellen Himmelfahrt in Aachen der internationale Karlspreis verliehen wurde. An die jüdischen Gemeinschaften in Europa und den Oberrabbiner, an Pinchas Goldschmied.
Die Karlspreisträger 2024, sie leben in Angst. Sie bangen um ihre Zukunft, für sich, ihre Kinder und Enkel. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, setzen Sie dem etwas entgegen.
Pinchas Goldschmied, der Karlspreisträger des Jahres 2024. Wir berichten gleich auch über diese Debatte, die politischen Dimensionen, die auch vor dem Eurovision Song Contest am Wochenende nicht Halt machen. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, in knapp einer halben Stunde dann, schauen wir in den Süden Europas, nach Spanien. Wahlen in Katalonien. Wird es Puigdemonts letzter Auftritt? Mein Kollege Hans-Günther Kellner berichtet dann. Nun aber der Blick direkt auf die Lage in der Ukraine. Ich habe es eingangs gesagt, Russlands Armee greift wohl mit einer Bodenoffensive rund um die Millionenstadt Charkiw an, versucht dort die Verteidigungslinie zu durchbrechen. Unser Korrespondent für Russland, Florian Kellermann, berichtet.
Aus dem Osten greift Russland den Bezirk Charkiw schon seit Monaten an. Seit heute Morgen aber nun auch aus dem Norden mit Bodentruppen und Panzerfahrzeugen. Von hier aus liegt die Millionenstadt Charkiw nur etwas mehr als 30 Kilometer entfernt. Einige Dörfer hat die russische Armee unter ihre Kontrolle gebracht. Eine Ortschaft hat die Ukraine eilig evakuiert. Es gebe aber keinen Grund zur Panik, erklärte Andrei Kanchevich, Leiter einer Region im Bezirk Charkiw, dem Fernsehsender Espresso. Wir sehen bisher noch nicht, dass es die russische Armee schafft, mit starken Verbänden vorzurücken. Außerdem haben wir Armeeeinheiten in der Region und Verteidigungsstellungen eingerichtet. Stand jetzt haben wir alles, um die Front zu halten und angemessen zurückzuschlagen. Die ukrainische Armeeführung bereitet sich nach eigenen Angaben schon länger auf einen russischen Angriff an der nördlichen Grenze im Raum Charkiw vor. Das erklärte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes Vadim Skibitzki in der vergangenen Woche der britischen Zeitschrift The Economist. Russland habe dort etwa 35.000 Soldaten zusammengezogen, so der Generalmajor in dem Interview. Nach Einschätzung von Skibitzki verfüge Russland derzeit aber nicht über die Ressourcen, die Stadt Charkiw einzunehmen oder einzukesseln. Mit einem Angriff an dieser Stelle der Grenze wolle Moskau vielmehr die Ukraine dazu zwingen, Truppen von der schwer umkämpften Front im Donezbecken weiter südöstlich abzuziehen. Diese Einschätzung teilen unabhängige russische und ukrainische Militärexperten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schloss bei einer Pressekonferenz heute nicht aus, dass die Kämpfe im Gebiet noch zunehmen werden. Russland kann dort weitere Einheiten zusammenziehen, das ist Fakt. Aber unsere Militärführung wusste davon und hat unsere Kräfte entsprechend eingeteilt. Ja, es gibt heftige Kämpfe. Mit dem Angriff dürfte Russland auch versuchen, die Menschen in der Stadt weiter zu verunsichern. Beobachter erklärten so auch die massiven Angriffe auf zivile Objekte in der Stadt in den vergangenen Monaten. Fast jede Nacht erleben die Einwohner Luftalarm, befinden sich also in Lebensgefahr und immer wieder fällt der Strom aus. Symbolisch der erfolgreiche Angriff auf den Charkiwer Fernsehturm im April. Die ganze Stadt musste zusehen, wie seine Spitze abknickte. Hinzu kamen Drohungen von Kreml-Propagandisten direkt an die Stadtbewohner gerichtet, so vom russischen Star-Journalisten Wladimir Salavjow Ende März. Sie sollten sich keinen Illusionen hingeben. Wir sollten ihnen 48 Stunden geben, um Charkiw zu verlassen und die Stadt dann den Erdboden gleich machen, Wohnblock für Wohnblock. Jeden Versuch, Verständnis für sie zu haben, interpretieren sie doch nur als Schwäche. Die Einwohner von Charkiw, die zu uns gehören, die unsere Brüder sind, sind doch längst nach Russland gekommen. Sie haben einen Weg gefunden, die Grenze zu überqueren. Eine Fluchtwelle aus der Stadt wie im Februar und März 2022 ist bisher aber nicht zu beobachten.
Florian Kellermann berichtete. Derweil ist die deutsche Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze von der SPD in der Ukraine, hat heute auf ihrer Reise im Land in Lviv das größte Prothesenzentrum dort eingeweiht. Sarah Beham.
Amputierte Arme oder Beine. Unzählige Ukrainer sind vom Krieg gezeichnet. Tausende von ihnen werden im größten Reha-Zentrum der Ukraine, Unbroken, behandelt. Das dazugehörige neue Prothesenzentrum hat Deutschland mit 1,8 Millionen Euro mitfinanziert. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat es jetzt auf ihrer Ukraine-Reise in Lviv eingeweiht. In der Werkstatt können rund 1200 Prothesen pro Jahr gebaut werden. Das sind dreimal so viele wie derzeit. Doch nicht nur Prothesen werden dringend benötigt, denn es gibt viele Kriegsverletzte, aber wenige Prothesentechniker. Daher sollen in der neuen Werkstatt in der Ukraine auch weitere Fachkräfte ausgebildet werden. Sie richten Menschen wieder auf, sie richten damit aber auch ein Stück Ukraine wieder auf, so Schulze. Generell mangelt es in der Ukraine an Fachkräften. Millionen Menschen sind entweder an der Front oder geflohen. Die Reise der SPD-Politikerin ist daher auch eine Vorbereitung auf die anstehende Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Im Juni wird sie gemeinsam von Deutschland und der Ukraine in Berlin ausgerichtet.
Sarah Beham berichtete aus der Ukraine und damit schauen wir in den Nahen Osten, wo sich alle Blicke aktuell auf den Grenzübergang Rafah richten. Vor wenigen Tagen von den israelischen Truppen erobert, war dies ja ein Nadelöhr, durch das Menschen noch fliehen konnten. Zugeschaltet ist mir nun unser Korrespondent in der Region, Jan-Christoph Kitzler. Ja, das UN-Hilfswerk UNRWA, das meldet gerade, dass medizinische Einrichtungen dort geschlossen werden mussten. Wie ist die Lage aktuell?
Ja, es fehlen Versorgungsgüter. Das zeigt sich auch bei den Krankenhäusern und Feldkliniken, Feldlazaretten. Da fehlt der Treibstoff, um Generatoren zu betreiben. Und deswegen jetzt eben diese Warnung, dass innerhalb von wenigen Stunden jetzt sozusagen diese Einrichtungen ihre Dienste einstellen müssen. Die Grenze in Rafah ist unter Kontrolle der israelischen Armee. Da kommt gerade nichts rein und nichts raus. Und die Hamas hat in den letzten Stunden immer wieder auch Raketen abgefeuert in Richtung des anderen großen Grenzübergangs, Kerem Shalom, ganz in der Nähe. Das war eigentlich der Hauptgrenzübergang, über den die humanitären Lieferungen aus Israel reinkamen, in den Gazastreifen. Und dieser Grenzübergang war jetzt auch immer wieder geschlossen wegen der Angriffe. Das ist ein großes Problem für die Versorgung der Menschen im Gazastreifen.
Der Bau eines temporären Hafens vor dem Gazastreifen, der ist vorangeschritten. Man stehe kurz vor der Inbetriebnahme. Welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch?
Das wird die Lage sicherlich verbessern, wenn der so in Betrieb geht, wie es angekündigt ist. Da hieß es nämlich, diese Hafenanlage könne etwa 150 Lkw-Ladungen am Tag zunächst abfertigen und dann später auch noch mehr. Also das würde tatsächlich die Versorgungslage im Gazastreifen verbessern, im Sinne davon, dass mehr Hilfsgüter reinkommen können. Die große Frage und das große Problem ist natürlich weiterhin die Verteilung dieser Hilfsgüter. Das gelingt weiterhin nicht, auch weil wir Meldungen haben, dass im Gazastreifen an mehreren Stellen weiter gekämpft wird, dass neue Kämpfe zum Beispiel im mittleren Bereich des Gazastreifens, aber auch im Norden immer wieder aufflammen. Und das erschwert natürlich die Verteilung der Hilfsgüter. Das heißt, die kommen oft nicht da an, wo sie gebraucht werden, bei den Alten, bei den Kranken, bei Kindern. Die Versorgungslage ist deswegen schwierig, aber die Lieferung von Gütern und das, was reinkommt in den Gazastreifen, das wird sich mit dieser Hafenanlage wahrscheinlich deutlich verbessern.
Schauen wir noch eben militärisch, politisch drauf. Israels Premier Benjamin Netanyahu, der hat klargemacht, dass trotz aller Warnungen, trotz aller Konsequenzen vielleicht ja dann auch, er möchte seine Angriffe fortsetzen. Auch im Hinblick auf Rafah? Verpufft der internationale Druck, der Druck aus den USA ja auch?
Ja, ich glaube, am Ende kann sich Netanyahu sicher sein, dass ein US-Präsident Biden sich nicht leisten kann, Israel nicht zu unterstützen. Das heißt, man verkündet jetzt nach außen rote Linien, aber tatsächlich haben Israels Truppen ja noch die Waffen aus den USA, die jetzt auch weiter eingesetzt werden. Was passiert ist, nicht die große Bodenoffensive, sondern ein langsames Vorrücken. Das sind jetzt Kämpfe, die am Rand von Rafah stattfinden im Osten, aber die Truppen rücken da immer weiter vor, offenbar auch, um die US-Regierung da nicht zu sehr in Entscheidungen Not zu bringen. Das ist das, was jetzt passiert, und wir rechnen damit, dass möglicherweise auch dann in anderen Bereichen von Rafah Evakuierungsanordnungen kommen und dass die Menschen auch dort in Sicherheit gebracht werden müssen. Nur das könnte dann tatsächlich das werden, was die deutsche Außenministerin als humanitäre Katastrophe mit Ansage bezeichnet hat, denn dort sind 1,2, 1,3 Millionen Menschen, die in Sicherheit gebracht und vor allem auch versorgt werden müssen. Und wie das gelingt, das ist zurzeit völlig unklar.
Und bleibt die große Frage. Jan-Christoph Kitzler, für den Moment vielen Dank. Ja, und der angesprochene Druck, die Diskussion über Waffenlieferungen an Israel, deren Aussetzen, das ist nun eben die Frage, die politisch diskutiert wird. Gabor Halasch.
Ein Großangriff der Israelis werde Konsequenzen haben, so droht US-Präsident Biden.
They're going to Rafah. I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah.
Heißt, keine Waffenlieferung für Israel für einen großen Angriff auf Rafah. Der deutsche Verteidigungsminister kann diese Drohung verstehen. Boris Pistorius, gerade auf USA-Reise, sagte im ZDF.
Und ja, wir müssen uns alle die Frage stellen, und ich weiß, dass das alle in der Regierung tun, im Verhältnis zu Israel darauf zu drängen, nicht zu überziehen, auf die Deeskalation zu setzen, Tempo rauszunehmen. Weil das, was jetzt passiert, tut der Region nicht gut und erst recht nicht der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen.
Deutschland ist nach den USA einer der wichtigsten Waffenlieferanten für Israel. Sollte die Bundesregierung also den USA folgen, ebenso drohen, weniger Waffen zu liefern? Pistorius sagte, diese Frage könne er noch nicht beantworten. Für SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner könnte die Aussage des US-Präsidenten auch für Deutschland ein Vorbild sein. Stegner sagte dem Spiegel, keine Waffenlieferung für militärische Operationen ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Johann Wadephul ist Außen- und Verteidigungspolitiker der Union. Er sagt, die USA seien das Rückgrat der israelischen Sicherheit, und das würden sie auch bleiben. Präsident Biden stehe aber innenpolitisch unter Druck. Die aktuelle Situation in der Region habe allerdings die Hamas verursacht.
Hamas treibt ein menschenunwürdiges Spiel mit der Zeit, mit den Geiseln.
Deswegen müssten die USA und auch die deutsche Bundesregierung mehr Druck auf die arabischen Staaten ausüben, die Zugang zu Hamas haben.
Allen in der Region muss klargemacht werden, dass wir eine Lösung der Geiselproblematik brauchen. Sonst hat am Ende Israel keine andere Wahl als ein militärisches Vorgehen.
Deutsche Rüstungsexporte nach Israel, das war gerade Thema vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Nicaragua hatte die Bundesrepublik verklagt, der Vorwurf Beihilfe zum Völkermord. Der Eilantrag wurde abgewiesen. Vor Gericht hatte die Bundesregierung argumentiert, Waffenexporte würden streng geprüft. Bei 98% der seit dem Hamas-Angriff auf Israel genehmigten Exporte handele es sich nicht um Kriegswaffen. Auf diese Argumentation bezieht sich auch die grüne Verteidigungspolitikerin Sarah Nanni.
Die Bundesregierung hat ja mit Blick auf die hohen zivilen Opferzahlen in Gaza ihre Genehmigungspraxis für Kriegswaffen nach Israel längst angepasst. Wir sind also in dem Sinne weiter als die USA, wenn es darum geht, angemessenen Druck gegenüber der Regierung Netanyahu aufzubauen.
Wer genau was liefert, das sagt die Bundesregierung grundsätzlich nicht. Laut Rüstungsexportbericht waren es zuletzt vor allem Panzerfäuste, Munition sowie Zünder für Waffen. Auch Bauteile für die Luftabwehr, Kommunikationsausrüstung, militärische Lastwagen und Sicherheitsglas sollen dazugehört haben.
Gabor Halasch berichtete aus Berlin, einer Stadt, die Schauplatz war und ist von Protesten gegen Israels Krieg. Vor allem auch an Hochschulen wird diese Debatte geführt, werden Bereiche besetzt, werden mitunter auch Menschen ausgegrenzt. Die FU hat nun ein solches Camp räumen lassen und damit eine weitere, eine politische Debatte ausgelöst. Aus Berlin berichtet Sebastian Engelbrecht.
Pro-palästinensische Demonstranten besetzen am vergangenen Dienstag einen Hof der Freien Universität in Berlin-Dahlem. Sie halten unter anderem ein schwarz-weißes, mannshohes Plakat in den Händen mit der Aufschrift »German Media Kills« – deutsche Medien töten. Unterstützung bekommen die Demonstranten von mehr als 300 Berliner Hochschuldozenten. In einem offenen Brief verteidigen die Dozenten das Recht der Studentinnen und Studenten auf friedlichen Protest. Dieses schließe auch die Besetzung des Unigeländes ein. Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit seien grundlegende Rechte, die auch und gerade an Universitäten zu schützen seien. Das Präsidium der Freien Universität habe eine Pflicht verletzt, nämlich das Protestcamp von der Polizei räumen zu lassen, ohne den Demonstranten ein Gesprächsangebot zu machen. Gemeint sei die Pflicht, so lange wie nur möglich eine dialogische und gewaltfreie Lösung anzustreben, heißt es in dem Brief der Dozenten. Dem hält die Vizepräsidentin der Freien Universität, Verena Blechinger-Talkott, entgegen.
Ich glaube, als Universitätsleitung und gerade an der Uni mit einer Tradition, wie die FU sie hat, ist es keine leichte und keine einfache Entscheidung. Aber die BesetzerInnen haben von Anfang an gesagt, sie wollen nicht sprechen. Sie wollen so lange bleiben, bis all ihre Forderungen erfüllt sind. Und diese Forderungen bezogen sich nicht auf Dinge, die die Universität als Universität in irgendeiner Weise hätte lösen können.
Die Demonstranten hatten von der Universitätsleitung gefordert, alle Kooperationen mit Universitäten in Israel zu beenden. Der Leitung der FU geht es mit der Räumung auch darum, die Sicherheit jüdischer Studentinnen und Studenten zu gewährleisten. Viele von ihnen fühlen sich seit dem 7. Oktober und den häufigen anti-israelischen und antisemitischen Protesten an ihrer Universität nicht mehr sicher, berichtet Alexandra Kriukow von der Jüdischen Studierendenunion Deutschland.
Wir haben schon davor gewarnt, dass die Situation aus Amerika, so wie sie da zurzeit ist, überschwappen kann. Und das, was wir jetzt sehen, können wir nicht anders deuten, als dass es überschwappt. Und auch nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa. Aber das macht uns auf jeden Fall Angst.
In Deutschland stellt sich mit vielen anderen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hinter die jüdischen Studentinnen und Studenten. Der offene Brief der Lehrenden an Berliner Universitäten mache sie fassungslos, sagt sie der Bild-Zeitung. Anstatt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, würden Unibesetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost, so die Bundesbildungsministerin. Dagegen unterstützt der Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, Ralf Michels, die Unterzeichner des offenen Briefs. Er verweist im Deutschlandfunk auf die im Grundgesetz garantierte Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Die geht weit insofern, dass sie auch Meinungen schützt, die wir nicht mögen, die wir ablehnen, die also viele von uns ablehnen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, Äußerungen genießen den Schutz des Grundrechts, ohne dass es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder rational ist, wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos.
In Deutschland gab es in den vergangenen Tagen nicht nur in Berlin Besetzungen von Universitäten durch anti-israelische Demonstranten, sondern unter anderem auch in Bonn, Köln, Bremen und Leipzig.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin und der Krieg in Nahost, die Positionierung dort. Sie haben auch den Eurovision Song Contest erreicht. Auch hier die Forderung, Israel auszuschließen. Sophie Dongers.
Nach der Demo ist vor der Demo. Nachdem gestern 12.000 gegen Israels Teilnahme demonstriert hatten, bereitet sich die Polizei auf die nächste Großdemonstration morgen vor. Wieder wollen Tausende auf die Straße gehen und einem Aufruf eines großen Bündnisses verschiedener, meist linker Gruppen und auch einzelner Parteien folgen. Philipp Onners von der Polizei Malmö sagt, dass zwei Pro-Palästina-Demonstrationen angemeldet sind. Die eine ist die gleiche, die wir gestern gesehen haben. Wir rechnen mit etwa 20.000 Teilnehmenden in der Innenstadt. Und abends in einem Park neben der Veranstaltungshalle wird es eine weitere Demo geben. Noch nie haben wir so viel Polizei hier gesehen wie in diesen Tagen. Diesen Satz hört man immer wieder, wenn man sich mit Einwohnern Malmös unterhält. Norwegische und schwedische Einsatzwagen, Scharfschützen auf den Dächern, Polizisten mit automatischen Waffen vor Hotels der Künstler. Der Polizeisprecher Onners kann diesen Eindruck bestätigen. Absolut, dieser Einsatz ist einer der größten in der Geschichte Südschwedens, eigentlich sogar ganz Schwedens. Der Besuch des Papstes, das war ein ähnlich großer Einsatz vor ein paar Jahren. Aber der ESC ist wirklich einer der größten, den wir je hatten. Seit Monaten bereits wird über die Teilnahme der israelischen Künstlerin Eden Golan diskutiert und gestritten. Die Europäische Rundfunkunion, kurz EBU, ist Veranstalter des Eurovision Song Contests. Die EBU, das sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von 56 Ländern. Israel kann teilnehmen, weil die dazugehörige Rundfunkanstalt nicht gegen Wettkampfregeln verstoße, heißt es von der EBU. Der Wettbewerb sei ein Musikwettbewerb und keiner zwischen Regierungen. Die bis zu 12.000 Demonstrierenden gestern sehen das ganz anders. Mia war eine von ihnen.
So we just arrived from Denmark in 8 buses. We're 400 people.
Wir sind mit 8 Bussen aus Dänemark hergekommen, 400 Leute insgesamt. Wenn Israel teilnehmen darf, dann heißt das, wir finden es okay, was sie machen. Und sie können ihre Propaganda verbreiten. Wenig beeindrucken lässt sich davon, zumindest äußerlich, die israelische Sängerin Eden Golan. Während ihres Auftrittes beim Halbfinale waren im Publikum deutliche Buhrufe zu hören. Einige Zuschauer verließen den Saal. Bei einer Pressekonferenz danach fragte ein Reporter, ob ihr bewusst sei, dass durch sie ein Sicherheitsrisiko beim ESC entstehe. Souverän antwortete Eden Golan:
I think we're all here for one reason and one reason only.
Ich denke, wir sind alle nur aus einem Grund hier. Die Europäische Rundfunkunion hat alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um dies zu einem sicheren und vereinten Platz für alle zu machen. Deswegen denke ich, es ist sicher, sonst wären wir nicht hier.
So I think it's safe for everyone and we wouldn't be here.
Derzeit sehen Buchmacher Israel unter den Ländern mit den höchsten Gewinnchancen. Nur Kroatien liegt weiter vorne, allerdings mit deutlichem Abstand. Es bleibt spannend bei dem wohl politischsten ESC aller Zeiten, und zwar in allen Beziehungen.
Sophie Donges über den anstehenden ESC, den Eurovision Song Contest. Und zu diesem Komplex passt auch die aktuelle Meldung, dass die UN-Vollversammlung eine volle Mitgliedschaft des Staates Palästina in den Vereinten Nationen angemahnt hat. Der Staat Palästina sei für eine UN-Mitgliedschaft qualifiziert, hieß es in einer heute verabschiedeten Resolution der Vollversammlung in New York. Dafür stimmten 143 Länder, 9 votierten dagegen, darunter die USA und Israel. Deutschland enthielt sich. Wir kommen zurück nach Deutschland in die Bundespolitik, in der in dieser Woche seit dem CDU-Bundesparteitag nun auch wieder konkreter über die Wehrpflicht debattiert wird. Markus Pintor.
Die Debatte über eine neue Form der Wehrpflicht nimmt Fahrt auf. SPD-Chef Klingbeil ist offen für eine Diskussion über soziale oder militärische Dienste für junge Menschen. Jede junge Staatsbürgerin und jeder junge Staatsbürger solle sich einmal mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob sie sich einen Dienst für das Land vorstellen könnten, sagte Klingbeil der Rheinischen Post. Das könne bei der Bundeswehr sein oder eben im sozialen oder technischen Bereich. Hintergrund ist, dass die personelle Aufstockung der Bundeswehr seit Jahren auf der Stelle tritt. Der CDU-Bundesparteitag hatte sich am vergangenen Wochenende dafür ausgesprochen, die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht mit Blick auf die Bedrohung aus Russland wieder in Kraft zu setzen. Der Union schwebt ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr vor, in dessen Rahmen soziale Dienste oder die Bundeswehr eine Option wären, unter Einbeziehung von Frauen. Der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, SPD, jetzt Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, denkt in eine ähnliche Richtung.
Mir schwebt vor, dass wir die Wehrpflicht, die alte Wehrpflicht, nicht in der alten Form wiederbeleben, sondern als Auswahlwehrpflicht. Und dann dazu kommen, dass statt 20.000 Soldaten, neue Soldaten, Rekruten im Jahr auf dem freiwilligen Arbeitsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt freiwillig zu gewinnen, wir dann vielleicht 40.000 im Jahr gewinnen über diese Auswahlwehrpflicht. Also einfach die Zahl des Nachwuchses verdoppeln, das würde der Bundeswehr jetzt schon sehr helfen.
Die Lage habe sich grundlegend verändert, so Bartels im Deutschlandfunk. Der russische Krieg gegen die Ukraine erfordere eine Stärkung der NATO und auch der Bundeswehr.
Ja, heute haben wir Krieg in Europa. Die NATO muss sich darauf einstellen, dass auch NATO-Mitgliedstaaten bedroht werden durch Putins aggressives, imperialistisches Regime. Die Ukraine nimmt uns im Moment einen Teil sozusagen der Verteidigung Europas ab. Sie muss den Krieg führen um ihre eigene Existenz. Aber wir werden als NATO stärker werden müssen und das heißt auch Deutschland wird seinen Teil dazu beitragen.
Verteidigungsminister Pistorius hat sich seit längerem für eine neue Form der Wehrpflicht ausgesprochen. Dass Deutschland die Wehrpflicht aufgegeben habe, wolle er korrigieren, sagte Pistorius auf seinem Flug nach Washington, wo er mit US-Verteidigungsminister Austin zusammentraf. Er sei der Überzeugung, dass Deutschland eine Art der Wehrpflicht benötige. Militärische Standhaftigkeit müsse sichergestellt werden. Wie ein zukünftiges Dienstmodell genau aussehen könnte, müsste im Einzelnen noch geklärt werden. Es scheint einen Konsens zwischen CDU und SPD zu geben, dass ein solches Modell Elemente der Pflicht, aber auch Elemente der Wahl vereinen soll. Verpflichtend wären Wehrerfassung und Musterung. Wahlmöglichkeit bestünde bei den jeweiligen Organisationen, also soziale Dienste, technische Dienste oder eben Bundeswehr. Grüne und FDP hatten unlängst noch eine Rückkehr zur Wehrpflicht abgelehnt. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, sagte, es würde zu lange dauern, um die dafür nötigen Strukturen aufzubauen. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Nanni erklärte, es sei richtig, dass der Verteidigungsminister ein tragfähiges Konzept zur Personalgewinnung für die Bundeswehr aufsetzen wolle. Eine Wehrpflicht halte sie jedoch für den falschen Weg. Verteidigungsminister Pistorius will in den kommenden Wochen bekannt geben, welches Dienstmodell er bevorzugt.
Markus Pindur berichtete aus unserem Hauptstadtstudio über die Debatte zur Wehrpflicht. Und ja, auch eine zweite Dauerdebatte wird durch jüngste Vorfälle wieder intensiver geführt. Es geht um Angriffe auf Politikerinnen und Politiker. Was tun? Jörg Münchenberg bildet das Ganze ab.
Obwohl es inzwischen fast täglich Angriffe gegen Politiker und Mandatsträger gibt, hält Justizminister Marco Buschmann, FDP, härtere Strafen nicht für das geeignete Mittel, um auf die zunehmende Aggression zu reagieren. Der Versuch, das gesellschaftliche Problem einer allgemeinen Verrohung der politischen Auseinandersetzung mit dem Strafrecht allein zu lösen, werde scheitern, sagte Buschmann jetzt der Nachrichtenagentur dpa. Ähnlich hatte sich heute Morgen in der ARD auch FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle geäußert.
Das Strafrecht stellt heute entsprechende Taten schon unter Strafe. Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, das ist heute alles schon strafbar. Und wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass wir Dinge nur deswegen härter bestrafen, weil Politiker betroffen sind. Gewaltkriminalität ist in der Gesellschaft insgesamt ein Problem und das sollte hier nicht zu einer Verschärfung von Strafrecht kommen. Was aber passieren muss, ist, dass die Ermittlungsbehörden schneller ermitteln und dass man bei Gewalttaten dann auch schneller zu einem Urteil kommt.
Der Justizminister wiederum hatte allerdings auch betont, er sei bereit, sich die Vorschläge der Länder zum Strafrecht anzusehen. Nach dem brutalen Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke, hatten die Innenminister von Bund und Ländern die Konferenz der Justizminister um eine Prüfung gebeten, ob die derzeitige Rechtslage angesichts der aktuellen Angriffe ausreiche. Geprüft werden solle demnach auch, ob die bewusste Verbreitung von Desinformation mit dem Ziel der Wahlbeeinflussung oder Gewalteskalation ein strafwürdiges Unrecht darstellten. Eher skeptisch über den Vorstoß äußerte sich auch der CDU-Kommunalpolitiker Andreas Holstein, der 2017 als Bürgermeister im sauerländischen Altena von einem alkoholisierten Angreifer niedergestochen worden war. In der ARD meinte Holstein:
Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, darüber müssen wir reden, aber sachlich reden und abrüsten und nicht den anderen an den Pranger stellen. Schublade auf, Schublade zu, mit dem rede ich nicht, weil der ist andersdenkend, sondern wir müssen auf Leute eingehen und müssen ihn auch erklären. Die Welt ist komplizierter geworden. Wir haben viele Herausforderungen, Klimawandel, Integration, Fachkräftemangel und so weiter. Und die müssen wir besser in der Politik kommunizieren und auch sachlicher kommunizieren.
Doch erst am Mittwoch waren in Stuttgart zwei AfD-Landtagsabgeordnete verbal und körperlich attackiert worden, nachdem am Tag zuvor die Berliner SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey durch einen Mann leicht im Kopf verletzt worden war. Am selben Tag war auch die Spitzenkandidatin der Grünen für den Dresdner Stadtrat beim Aufhängen von Wahlplakaten angerempelt und bedroht worden. Im RBB wies allerdings auch der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla Forderungen nach einer Verschärfung des Strafrechts zurück.
Das ist absolut Quatsch. Also ich muss es wirklich so deutlich sagen, wir haben noch keine Zweiklassengesellschaft. Ein Politiker ist doch nichts Besseres als ein normaler Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, der jeden Tag auf der Straße ist. Ich denke, Sicherheit, dafür zahlen wir alle Steuern. Das ist eine Grundvoraussetzung des Staates, die gewährleistet muss für alle Bürger.
Sachsen will dennoch einen Gesetzentwurf in den Bundesrat einbringen, wonach die Beeinflussung von Amts- und Mandatsträgern durch sogenanntes politisches Stalking geahndet werden soll. Dazu gehören etwa aggressive Aufmärsche vor den Wohnhäusern von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Justizminister Buschmann wollte sich dazu noch nicht abschließend äußern, verwies aber auch auf das hohe Gut der Versammlungsfreiheit hin. Zulässige Kritik an Politikern müsse von einer nicht mehr akzeptablen Bedrohungssituation präzise abgegrenzt werden.
Jürgen Münchenberg berichtete zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund über Katalonien, die Wahl dort am Wochenende und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem geht es darin um die Pro-Palästina-Demonstrationen an deutschen Hochschulen, aber auch die Androhung der USA, weniger Waffen an Israel zu liefern. Damit enden Sie diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.